Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern.
Ja, herzlich willkommen zum digitalen Sofa on Tour, heute aus München, zu Gast bei Mixed Vision, dem Medienverlag von Sebastian Zembol. Und Dirk von Gehlen, du bist heute hier. Freut mich sehr, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist eine kurze Anreise, ne?
Ja, für mich war es leicht. Ja, danke.
Genau. Hier liegt schon ein ganzer Stapel Bücher. Heute ist Bücher unser Thema. Ich weiß gar nicht genau, irgendwo bin ich auf dein aktuelles Buch aufmerksam geworden, das Pragmatismusprinzip mit dem Shruggy, wie sprichst du ihn aus?
Ich nenne ihn Shruggy
aber drauf. Und dann habe ich mir das gekauft und habe gesagt, verflucht, mit dem musst du mal reden. Jetzt sitzt du hier, wunderbar. Wie üblich, fang doch mal echt ganz vorne an. Was machst du jetzt, aber wie bist du eigentlich da hingekommen? Das interessiert mich.
Ich habe eine Visitenkarte, die ich immer vergesse, auf der steht Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Ja. Da bin ich hingekommen über, wie ich die ganz kurze Variante, bin geboren im Ruhrgebiet, auf die Journalistenschule gegangen, 96, also schon ganz lange her. Und dann über die Journalistenschule zur Süddeutschen. Und da bin ich jetzt schon seit, ich glaube, 99, in aber immer wechselnden Funktionen. Habe angefangen, jetzt.de zu machen. Damals war das noch ein Printmagazin, das sich dann wandelte zu etwas, was man heute wahrscheinlich eine Social-Media-Plattform nennen würde. Also wir hatten ein Portal, wo Nutzer Accounts anlegen konnten, sich austauschen konnten. 2002 schon gestartet. Damals sprach man noch nicht von Social Media. Und darüber habe ich den Reiz und die Begeisterung fürs Digitale entdeckt und bin diesem Thema immer treu geblieben in unterschiedlichen Iterationen, also Redaktionsleitung da gemacht und dann immer tiefer in das Thema Digital abgetaucht. Und du hast sie mitgebracht, ein paar Bücher darüber geschrieben, ja. Rede viel darüber im Verlag, also bei der Süddeutschen, aber auch außerhalb. Deswegen freue ich mich auch über so eine Sofa-Einladung. Bin mittlerweile sowas wie ein Keynote-Speaker. Also der gesellschaftliche Austausch über das Internet und die Folgen der Digitalisierung, das hängt mir auch liegt mir auch am Herzen.
Ja, jetzt bist du für Innovation bei der Süddeutschen zuständig. Wie weit erschreckt sich denn das Feld? Und dann kann man ja wahrscheinlich dann kann man eine Menge innovieren.
Ja, Innovation ist immer eine Frage von, man schaut immer auf das, was sozusagen hinten rauskommt. Die Frage von Innovation ist aber natürlich in erster Linie eine Frage des Standpunkts, also von wo aus schaut man los und was ist dann eine Innovation? Ein Innovationsprojekt, das wir gemacht haben bei der Süddeutschen, klingt jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig innovativ, hieß Süddeutsche Zeitung Langstrecke, gibt immer noch am Kiosk ein quartalsweise erscheinendes Best-of der SZ. Da sind lange Lesestücke drin, Longreads erscheint viermal im Jahr, am Kiosk kann man auch abonnieren. Und das ist sozusagen deswegen eine schöne Innovationsgeschichte, weil man bei Innovation ja immer direkt denkt, da muss irgendwas mit VR, AR oder Augmented Reality und künstliche Intelligenz dahinter stecken. Manchmal sind auch sehr naheliegende Sachen schon Innovation. Die Aufgabe ist, neue Verbindungen, neue Kontakte, neue Netzwerke zu knüpfen, um herauszufinden, wie unsere sich wandelnde Branche, aber eigentlich auch unsere sich wandelnde Gesellschaft in Zukunft auch ticken könnte. Und die wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass wir Ambiguität lernen müssen. Also dass wir lernen müssen, dass nicht das eine aufhört und dann das Neue beginnt, sondern dass manche Sachen einfach parallel existieren und dass wir das aushalten müssen, dass das sozusagen gleichzeitig ist, dass es Menschen gibt, die wahnsinnig gerne, ich zähle selber dazu, die Süddeutsche samstags auf Papier lesen und die aber im gleichen Lebenszusammenhang montags abends einen Live-Kommentar auf der Webseite haben wollen. Und dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern Sachen sich ergänzen. Und das ist sozusagen die größte Innovationskompetenz, die ich selber lernen musste, nicht in diesem Entweder-Oder zu denken, sondern Gemeinsamkeiten zuzulassen und auf der Basis Sachen auszuprobieren.
Was sind aus deiner Sicht da die größten Hindernisse, dass das nicht schon viel weiter verbreitet ist?
Ich glaube, dass wir es gerne haben, wenn es einfach ist. Also sozusagen als Gesellschaft, aber auch als Einzelne.
Ja. Ist das ein deutsches Problem?
Ich habe letztens einen Podcast mit Sascha Lobo gehört, wo er die These aufstellt, und die finde ich extrem sympathisch, dass eine der zentralen deutschen Eigenschaften sei, dass wir wahnsinnig gerne Recht haben und auch schon früher gerne Recht gehabt haben. Und ja. Er bringt das in den schönen Witz, dass er auf dem Grabstein einer Person steht, hier liegt Herr Meier, er hatte Vorfahrt. Und das finde ich passt sozusagen schon was zusammen, was, ich weiß gar nicht, vielleicht eine deutsche Eigenschaft ist, vielleicht ist es nur eine menschliche Eigenschaft, dass wir gerne Recht haben und dass wir gerade in sich wandelnden Kontexten gerne Gewissheiten haben und gerne wollen, dass ein Politiker zum Beispiel sagt, das sage ich schon seit 20 Jahren und dann denken wir, ah super, der kennt sich aus. Mich beunruhigt es immer wahnsinnig, wenn Leute sagen, ich sage das schon seit 20 Jahren, weil das heißt eigentlich, dass sie wenig adaptiert haben von dem, wie die Welt sich in den letzten 20 Jahren in vielen Bereichen ja sehr grundlegend verändert hat. Und wenn jemand vor 20 Jahren etwas übers Internet als Wahrheit oder Gewissheit verkündet hat, dann bin ich ziemlich sicher, dass das heute so nicht mehr eins zu eins gilt, weil die Welt sich verändert, weil die Prozesse so schnell sind, dass die Fähigkeit meiner Meinung nach eigentlich eher sein müsste, Sachen anzupassen, auf Basis von bestehenden Werten, Meinungen anzupassen und zu verändern und nicht zu sagen, sage ich schon seit 20 Jahren. Und diese Fähigkeit zu trainieren, das war so ein bisschen der Impuls, dieses Buch zu schreiben, weil wir alle diesem Reflex oder vor dem Reflex nicht gefeit sind, zu sagen, ja, das ist doch eine schöne Gewissheit, an der halte ich mich fest. Das habe ich früher so gelernt. Und das möchte ich sozusagen als Wahrheit weitertransportieren, sondern diese Wahrheit immer wieder in Frage zu stellen. Und das ist so ein bisschen die Adaption. Karl Popper hat das mit dem kritischen Rationalismus positioniert, so Wahrheit ist kein Monument, sondern eine Verlaufsform. Wir arbeiten immer daran, wir sind sozusagen immer am Wahrheiten. Und diese auch anstrengende Form der Bewegung, des Prozesses vorzunehmen, das ist, glaube ich, eine wichtige innovative Fähigkeit, die wir nicht nur in dem Verlagskontext, wo ich jetzt arbeite, sondern auch als Gesellschaft lernen müssen, uns nicht auf die einfachen Antworten zurückfallen zu lassen, sondern immer wieder neue Sachen in Frage zu stellen.
Ich glaube, ja auch so ein Thema ist ja auch zuzulassen, dass man nochmal scheitert.
Total, ja.
Also, ja, ich finde das auch so was typisch, was mir jetzt auch im täglichen Alltag oft auffällt, ne? Dass die Leute zwar groß tönen, aber eigentlich das nicht tolerieren können, ne? Wenn jemand, wird immer gerne ein Schuldiger gesucht. Ne?
Ja, wir tun uns leicht damit zu sagen, ja, Trial and Error ist total super, ja. Aber es ist eben nicht nur Trial, sondern es ist eben auch Error. Ja. Und ich habe das mal im Rahmen von diesem Shruggy-Buch zusammengefasst. Ich glaube, die Dimension von Meinungsfreiheit ist nicht, also diese Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ist nicht deswegen toll, weil jeder eine Meinung äußern darf. Man darf auch in autokratischen Systemen eine Meinung äußern, wenn sie sich mit der des Herrschers deckt. Ja. Ja? Dann hat man auch die Möglichkeit, seine Meinung zu verbreiten. Der besondere Zauber der Demokratie besteht darin, dass wir unsere Meinung ändern dürfen. Dass es uns erlaubt ist zu sagen, gestern war ich jener Meinung, heute bin ich dieser Meinung. Ich habe sozusagen meine Meinung verändert. Und dieses, ich nenne es mal Privileg, tatsächlich in die Tat umzusetzen, heißt anzuerkennen, gestern habe ich einen Fehler gemacht. Ich hatte gestern eine andere Meinung. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, mit steigender Komplexität geht diese Fähigkeit verloren. Und dann sagen wir, nee, das sage ich schon immer so. Und man verfestigt sich sozusagen in Lagern und sagt, du bist dieser Meinung, ich bin der, wir kommen eh nie zusammen. Dabei ist die Idee von Demokratie, dass wir beide einen Kompromiss finden, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das zu lernen, das ist sozusagen, steckt in dieser Haltung vom Shruggy. Und das ist, glaube ich, eine wichtige, auch Demokratie erhaltende Fähigkeit, die wir gemeinsam lernen müssen, um zu akzeptieren, dass wir nicht einfach nur Recht haben. Weil das ist ja auch zu einfach. Also einfach nur Recht zu haben, bräuchten wir uns jetzt gar nicht weiter unterhalten, sondern wir reden ja miteinander, weil wir hoffen, dass wir von dem anderen was lernen können und das uns dann schlauer macht oder wir sozusagen uns weiterentwickeln können.
Ja, das ist dieses Prinzip des lebenslangen Lernens. Ja. Also wir versuchen bei uns immer sozusagen von der Wissenden zur Lernenorganisation zu kommen. Ne? Weil ich glaube, an der Stelle meine Wahrnehmung, das ist tatsächlich eine Frage des Mindsets. Also ich kann ja, wenn ich bereit bin, zuzugeben, dass ich nicht alles weiß, ja, dann bin ich doch erst in der Lage, eigentlich weiter zu lernen. Ne?
Total. Tauscht mal den Begriff Organisation durch Autorität und dann überlegt ihr mal, welche großen Autoritäten wir in diesem Land haben. Also von Bundespräsident, Wirtschaftslenker etc. Wenn du da sagst, wir sind auf dem Weg von der wissenden Autorität zu einer lernenden Autorität, ja, dann setzt es voraus, dass diese Person, männlich oder weiblich, tatsächlich nicht mehr qua Wissen und dem, was sie bereits erreicht hat, Autorität ausstrahlt, sondern qua der Fähigkeit, dass sie offen ist, was Neues hinzuzulernen. Und das ist spätestens ab dem Punkt, wo man so eine gesellschaftliche Position erreicht hat, eigentlich nicht üblich, dass man sagt, der lernt jetzt noch dazu oder die bildet sich jetzt noch weiter, weil die ist ja jetzt schon was.
Ja. Also ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, zumindest ist das meine Wahrnehmung des deutschen politischen Systems, basiert darauf, dass ich mich nur über die Fehler meiner anderen, quasi der gegnerischen Partei überhaupt profilieren kann heutzutage.
Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Antrieb. Ich ahne aber, dass es in gewissen Ansätzen schon auch einen Politikerinnen-Typus gibt, der tatsächlich damit transparenter umgeht. Also am Ende ist das ja auch eine Form von Transparenz. Du konntest in einer nicht digitalen Welt Fehler oder Missverständnisse viel, viel leichter überspielen. Also dieses berühmte, das versendet sich, das ist in einer Welt, in der sozusagen viel mehr dokumentiert ist und sichtbar ist, muss man anders damit umgehen und braucht eine andere Haltung zu dieser transparenten Sichtbarkeit. Und ich sehe dafür erste Ansätze, dass das schon passiert. Aber du hast schon recht, also die bestehende Variante ist eher, dass man sagt, der hat einen Fehler gemacht und deswegen muss der jetzt aus dem Amt oder die muss jetzt sozusagen die Position räumen, weil ich habe den Fehler. Den Fehler bemerkt.
Es sagt ja keiner, okay, das war vielleicht eine schlechte Entscheidung.
Wir lernen daraus.
Jetzt mal machen wir also weiter.
Ja.
Also vielleicht muss man ja die Politik tatsächlich noch in den Grundfesten noch anders denken. Also vielleicht ist da auch dieses parteipolitische System überlebt, keine Ahnung.
Meine Befürchtung ist, dass wir eigentlich es gar nicht anders denken müssen, sondern dass das Digitale uns mit etwas konfrontiert, was man mal vielleicht so zusammenfassen kann, wir haben so ein Set an Grundrechten, die im Grundgesetz verankert sind. So, jeder ist ein Journalist, ja. Artikel 5 sagt, ich kann publizieren. Das war aber in weiten Teilen vor der digitalen Revolution eher ein theoretisches Recht. Weil ohne das Internet konntest du, obwohl du zwar publizieren durftest, aber du hattest ja nur so eine sehr begrenzte Reichweite, die du damit erreichen kannst. Und heute hast du über digitale Distributionswege die Möglichkeit, als auch ohne eine Druckerpresse, ohne eine Sendeanstalt, auch praktisch große Reichweiten zu erzielen. Das war vorher ein theoretisches Recht. Jetzt ist es auf einmal praktisch umgesetzt worden oder es bekommt eine praktische Unterfütterung. Daran muss man, glaube ich, sozusagen, da muss man jetzt kulturell hinterherkommen, dass diese Technologie auf einmal etwas ermöglicht, was wir vorher mal hingeschrieben hatten und gesagt haben, das ist doch eigentlich die Idee von Demokratie. Und jetzt passieren die Sachen, dass wir immer über Hate Speech reden und was im Internet sozusagen für Abgründe sich auftun. Daraus würde ich aber nicht den Schluss ziehen, dass deswegen diese Grundrechte in Frage stehen, sondern wir müssen, glaube ich, da, ich sage einmal dieses schlimme Wort Medienkompetenz, nachziehen und die technologischen Möglichkeiten tatsächlich erlernen, dass ich dich zwar im Netz oder auch im Leben sozusagen beleidigen kann, aber ich bewusst davon nicht Gebrauch mache, weil es eben eine kulturelle Übereinkunft ist, dass wir das nicht tun in einem demokratischen Set. Und das setzt voraus, dass ich diese Grundtoleranz mitbringe, dass du eine andere Meinung hast als ich. Ich aber akzeptiere, dass die dazugehört. Also ich habe das mal zusammengefasst. Es gab in der letzten Bundestagswahl einen Slogan von der AfD, der lautete unser Land, unsere Regeln. Und die wollten klar sozusagen Ausländer kriminalisieren und sozusagen diese Diskussion aufmachen. Und ich musste da jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit dran vorbeifahren. Und so ab der dritten Woche habe ich mich gefragt, was ist es denn eigentlich, was unser Land und unsere Regeln ausmacht? Und meine Antwort darauf ist, dass ich annehme, dass das Gegenteil richtig sein könnte. Dass ich annehme, dass die andere Seite recht hat. Dass ich die Toleranz aufbringe, den Verdacht zulasse, dass der andere recht haben könnte. Und dass ich nicht einfach nur recht habe, sondern in diesen Austausch trete. Das ist der Zauber von Demokratie. Das ist unser Land, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und diesen Verdacht sozusagen nicht nur theoretisch, sondern dann auch praktisch umzusetzen, das ist, glaube ich, ein zentrales Ziel von Medienkompetenzschulung, dass wir besser streiten lernen in diesem Land.
Wo müssen wir da ansetzen?
Lustigerweise sagt man ja immer in der Schule. Jetzt habe ich mir mal Schulen angeguckt, zumindest die ich jetzt gesehen habe, die funktionieren schon ziemlich gut, was Streitschulung angeht. Ja, in Schulen gibt es dann so Mentorenprogramme, dann kommt dann in die 6. Klasse jemand, der schon in der 12. ist und versucht dann einen Streit zu schlichten. Ich glaube, dass was mir wenig Sorgen macht, ist die nachwachsende Generation. Ich glaube, dass die das lernen, weil die sehr automatisch in diesem Ökosystem sich bewegen, weil die eben auch Teile davon dafür geschult werden. Was mir große Sorgen macht, ist eine Generation, die davon komplett überfordert ist. Also ich sag mal Menschen plus minus 55, 60. So
wir.
Die, ja, wir sind beide ja noch ein bisschen jünger. Aber diese berühmten alten weißen Männer. Also es gibt eine Erhebung, dass die Generation, die am meisten auf Fake News reinfällt und die in Social Media teilt, alte weiße Männer sind. Ja. Und wir kommen aber mit Medienkompetenzdebatten immer mit den 14-jährigen Schülern, die das jetzt lernen müssen. Die müssen es sicher auch lernen. Da weiß ich aber, wo sie es lernen. Ich frage mich, wo lernen denn die Leute, die heute über 60 sind und Fake News teilen in ihren WhatsApp-Gruppen oder so, wo lernen die denn Medienkompetenz? Das passiert ja nicht. Weil diese Idee von lebenslangem Lernen, die du gerade angesprochen hast, zwar in Sonntagsreden immer wieder erwähnt wird, aber die wird ja nicht in die Tat umgesetzt. Also du musst ja nicht, wenn du, weiß nicht, 55 bist, nochmal eine neue Form von Ausbildung machen. So wie man das machen muss, wenn man die Schule abgeschlossen hat, so, dann gibt es noch so eine Art Zivildienst oder Freiwilligendienst. Wenn man irgendwann was erreicht hat, dann ist man ja ausgebildet, dann ist man ja fertig. Ich halte das für eine fatale Fehlannahme, weil man eigentlich ja weiterlernen müsste.
Genau. So. Ja, also ich habe da eine Hypothese und ich sage, das meine ich aber, also ich glaube, das ist diese Wissende, diese
Lernende
Organisation, ja. Ne, die sagt, ja. Okay, ich kann das jetzt so und,
ja.
Und ich glaube, ich bin ehrenamtlich in der IHK irgendwie, mhm. Und ich glaube, in Deutschland mit dem dualen System haben wir ja eigentlich schon, was uns das vorlebt. Man muss es, glaube ich, meiner Meinung nach nur verlängern. Man muss eigentlich sagen, ich muss mich im Mindset davon befreien, dass ich was fertig gelernt habe, sondern ich muss eigentlich sagen, permanent. Ja, und dann muss ich auch natürlich, also deswegen, weil auf die Frage, auf deine, die Antwort auf deine Frage ist, glaube ich, man kann das in den Unternehmen machen.
Die Unternehmen wären sicher ein wichtiger Punkt. Viele derjenigen sind aber schon pensioniert. So, wo erreichen wir die noch? Also ich glaube, okay. Es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe über die Unternehmen hinaus. In den Unternehmen wäre ein ganz zentraler Punkt, spreche ich in dem Buch auch an. Ich glaube, man hat dann ein gutes Arbeitsumfeld, wenn der Chef sagt, er kennt sich bei einer Sache nicht gut aus, sondern er lernt dazu. Weil das die Idee von, also wenn man über New Work und andere Arbeitszusammenhänge redet, dann kann man über Kanban und Scrum und so weiter reden. Das ist auch alles bedeutsam. Für mich ist der wichtige Faktor, habe ich eine Autorität in dem System, die sagt, ich kenne mich nicht so gut aus wie du, ich möchte es von dir lernen oder ich möchte es woanders lernen. Also diese Verletzlichkeit oder dieses Unwissen auch gerade aus der Autorität sichtbar zu machen. Mhm. Zu sagen, weiß ich nicht, lerne ich jetzt, hilf mir dabei. Das finde ich ein sehr wichtiges Zeichen für, arbeite ich in einem gegenwärtigen Zusammenhang oder arbeite ich eigentlich in einem Zusammenhang des 20. Jahrhunderts, wo man davon ausgegangen ist, dass der Chef per se der Schlauste im Raum ist oder die Chefin.
Ja gut, das ist er natürlich immer, ne? Aber nein, stimme dir 100% zu. Aber ich glaube trotzdem noch, dass man auch, gut, die Pensionierten kriegen wir da vielleicht nicht mehr, aber ich glaube, da sind auch noch genug Leute, die noch im Arbeitsverhältnis stehen und ich sehe das auch bei uns, wenn man da die Anfang 20-Jährigen und die Mitte 40-Jährigen sich anguckt. Ich glaube, diese Haltung zu ändern und zu sagen, okay, ich entscheide halt auch mal was selber, ich kriege das nicht von oben gesagt, Ich lerne auch damit umzugehen, dass es vielleicht nicht funktioniert oder ich versuche auch mal Konsensentscheidungen zu fällen. Ich glaube, das sind so Sachen, wo man halt ja nicht, ich rede nicht von fachlichem Wissen, dass man das sich aneignet, sondern ich rede auch davon, seine Haltung eigentlich zu erlernen, eine andere Haltung zu erlernen. Und ich glaube schon, dass wir da in den Unternehmen Vorbild sein können. Ich weiß nicht, wie das bei der Süddeutschen ist, aber wir versuchen natürlich schon, oder ich erlebe das bei vielen Unternehmen, dass die schon versuchen auch, dass dann sozusagen die Mitarbeiter, die Vorbilder dann in der Familie vielleicht sind. Und den Vater dann kann man sagen, pass auf, ist so nicht in Ordnung. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen blauäugig.
Nee, ich glaube, das Unternehmen da auf jeden Fall eine gesellschaftliche Verantwortung haben und das vielleicht auch einfach tun müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Also um sozusagen für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv zu sein, gewisse Dinge adaptieren, eine andere Form von Arbeitskultur platzieren. Also New Work ist nicht nur ein Buzzword, um auf Kongressen irgendwie lustige Geschichten zu erzählen, sondern wenn ich als Arbeitgeber attraktiv sein möchte für talentierte junge Mitarbeiterinnen, da muss ich sozusagen auch Arbeitszusammenhänge schaffen, die nicht nur über die klassischen Incentivierungen funktionieren, die man so in den 70er Jahren hatte, wie Urlaub und Gehalt und dann vielleicht noch ein Eckbüro und ein Dienstwagen. Wenn ich in der Stadt nirgendwo mehr parken kann, ist ein Dienstwagen für mich keine Incentivierung. Ja? Da verschiebt sich gerade was und das finde ich ist eine gesellschaftlich extrem spannende Entwicklung, die wir da beobachten. Wenn du dir so Entwicklungen wie Fridays for Future anguckst, legt das einen Generationenkonflikt offen, den wir in dem digitalen Erzählstrang dieser Gesellschaft auch sehen. Da haben wir immer vom digitalen Graben gesprochen, dass es eine nachwachsende Generation gibt, die das bestehende System auf eine erstaunliche Art und Weise herausfordert. Und wie reagieren die Etablierten Menschen, die sich so ein schönes rotes Sofa leisten, also ich inkludiere uns da mal. Wie reagieren wir als Etablierte darauf, dass es eine Generation gibt, die sagt, ey, ihr habt jahrelang die Umwelt vor die Wand gefahren. Was habt ihr eigentlich für eine Vorstellung von Autorität und Arbeitszusammenhängen? Ich habe eine ganz andere. So, und das ist in einer Phase, in der man so in den 90ern, Anfang der Nullerjahre, hatte man ja immer das Gefühl, Eltern und die nächste Generation sind so die besten Freunde. Und während in den 60ern Drogen noch sozusagen ein totaler Bruch waren, hat man in den 90ern zusammen gekifft. Verändert sich dieses Eltern-nachwachsende Generation-Verhältnis, glaube ich. Und es wird, wenn nicht was passiert, tatsächlich ein bisschen konfrontativer. Und diese Reibung finde ich tatsächlich interessant, was das nachher bedeutet. Also wie Gesellschaft sich darüber auch verändert.
Beobachtest du ein bisschen, was gerade in Portugal passiert?
Habe ich mir mit angeschaut, ja.
Finde ich echt so spannend.
Ja,
ne?
Ja.
Weil ich bin da nicht so tief drin, aber es ist schon echt, also gerade aus unserer Branche, ja. Viele gehen ja wirklich dahin. Wie bewertest du das?
Also ich bin jetzt auch kein Experte für Portugal. Ich finde, was daran sozusagen total interessant ist, ist, dass diese theoretisch beschriebene Reisefreiheit hier auf einmal praktisch sichtbar wird. Also dass Das ist ja sozusagen die Kernidee dieser Europäischen Union. Okay. Und im deutschen Diskurs ist, glaube ich, sozusagen ganz oft wird thematisiert, dürfen Menschen aus Bulgarien jetzt hier hinkommen, weil Bulgarien in die EU gehört? Und wie ist das mit Kindergeld? Oder hat man diese riesige Diskussion, die auch von Ressentiments geprägt ist? Aber natürlich ist es auch eine Option, dass Menschen von hier nach Portugal gehen zum Beispiel. Und das... wenn wir es eine Ebene höher ziehen, dass das, was wir für normal erachten, nur eine Konstruktion ist. Also es muss nicht so sein. Es muss nicht immer so sein, dass Gesellschaft so funktioniert, wie wir das gelernt haben, als wir jung waren. Das prägt uns aber so stark, dass wir das für sozusagen so eine Art Default-Modus halten. Und deswegen gibt es Menschen, die da auch gerne dann wieder hin zurück wollen. Also dass diese Diskussion, wir wollen die D-Mark zurück, die Diskussion, wir wollen den Brexit, weil dann ist es wieder so, wie wir annehmen, wie es früher war. So war es nie, objektiv, aber es fühlt sich so an, als wir die D-Mark hatten, war die Welt doch noch einfach. Ja. Das ist natürlich eine Konstruktion, das ist eine Annahme. Und ich glaube, die muss man ganz klar reflektieren und sagen, nur weil es ist, der Rückblick ist verklärt, war die Vergangenheit ja nicht leichter. Also in den 70ern hat ja niemand gesagt, hey, mega einfach, wir haben autofreie Sonntage, wir haben RAF-Terrorismus die Frage von wie eskaliert der Ost-West-Konflikt, das ist ja alles nichts gegen die Frage, die wir 2019 haben. So, man hat immer das Gefühl, dass es gerade brutal schlimm ist. So. Ja. Und allein das zu reflektieren, hilft schon mal, dass umzudrehen in eine gestaltende Perspektive.
Ja, aber auch schwer, ne? Oder?
Also ich glaube, das ist total schwer. Und es ist natürlich leicht, hier zu sitzen und es zu sagen. Aber deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich so das Gefühl hatte, also ich habe erst einmal Bücher über die Digitalisierung und den Kern dessen geschrieben, was vom Kopieren, was ich immer noch faszinierende...
Mashup,
das war das erste
Lob
Buch.
Der Kopie.
Das Lob der Kopie. Extra passend zum roten Sofa, ja, wobei cool. Kann man kaum...
Ja, doch. So ein Farbkorrektur mal.
Genau, da geht es sozusagen um digitale Entwicklung. Was ist das Spannende an dem, was wir Digitalisierung nennen. Für mich ist der Impuls, es ist die Fähigkeit zu kopieren. Ja. Und dieses Buch hat da sozusagen es ist ein Lob der Kopie, also eine klar suggestive Perspektive drauf. Und da habe ich noch 2-3 andere Bücher geschrieben und dann habe ich festgestellt, dass das digitale Versuchen zu verstehen nur das eine ist, weil es auf der anderen Seite den kulturellen Wandel gibt. Ja. Und das war dann die Idee, das Shruggy-Thema aufzugreifen, das Pragmatismusprinzip, also eine Geisteshaltung zu entwickeln, die mit dem Digitalen einhergeht und die kulturelle Ebene in den Blick nimmt. Weil technologisch geht ganz viel, aber kulturell tun wir uns schwer damit.
Ja, absolut. Du hast einen, finde ich, sehr schönen TED-Talk. Was, in Münster?
In Münster,
ja. Gemacht. Also wirklich eine Empfehlung, sollten sich alle mal angucken, Viertelstunde, diese TED-Talks, also ein Vortragsformat, ne, das aus den USA eigentlich kommt. Werden wir in die Shownotes den Link packen. Finde ich sehr schön, hast du das Beispiel. Also ich finde, was mir an dem Shruggy gut gefällt, ist natürlich dieses Lernen, das auszuhalten.
Ja.
Und aber auch zu sagen, wir wissen gar nicht, wir wissen nicht, wir mehr anderen, wir wissen gar nicht, wie es geht. Da hast du dieses Beispiel mit den mit den Frisbee-Spielern. Ja, ja. Vielleicht kannst du das, wir sind ja eigentlich ein Audioformat, ja, vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären, weil das finde ich echt klasse, weil ich finde, das beschreibt viel.
Ich habe mich sehr, weil ich eben ein Buch über das Kopieren geschrieben habe, sehr für Internet-Memes interessiert und habe
da auch... Vielleicht mal ganz kurz, was ein Meme ist. Es gibt Leute,
kann ich... Ja, okay.
Ich meine, Referenz meine Schwiegermutter, die hört immer zu. So, und die, dem musst du erklären, was ist ein Meme.
Ja. Für deine Schwiegermutter, die ich nicht persönlich kenne, Ostfriesenwitze sind perfekte Memes. Ostfriesenwitze sind, es gibt nicht eine Quelle, die sozusagen alle, von der alle Ostfriesenwitze ausgehen, sondern die verbreiten sich, Leute adaptieren und verändern die. Ja. Und in der vordigitalen Zeit waren Ostfriesenwitze sozusagen das perfekte Meme. Und in der digitalen Zeit haben sich diese Running Gags verselbstständigt, haben die sich auf Bilder bezogen, auf besondere Töne oder besondere digitale Schnipsel, die Leute nehmen, adaptieren und wieder in neue Zusammenhänge stellen. Und eine Ausprägung davon ist, Social Media nutzt diese Memes, weil man, oder in Social Media verbreiten sich diese Memes sehr schnell. Man nennt es dann virale Verbreitung, also klassischerweise wie der Schnupfen im Herbst, dass Leute einander das weitergeben und dadurch entstehen neue, lustige Entwicklungsdimensionen davon. Und meiner Meinung nach ist es eine der spannendsten Formen von gegenwärtiger Kultur, wie Menschen sich im Digitalen mit diesen Schnipseln, mit diesen kleinsten kulturellen Einheiten in Austausch treten. Yeah. Ein besonderes Meme war, dass ich vor, ich glaube, mittlerweile 6 Jahren mir in meine Timeline, damals noch in Facebook, ein kleines Video gespielt wurde, in dem man zwei Menschen sieht, die in Badekleidung, zwei Männer, die in der Badehose irgendwo am Strand stehen, im Meer.
Baggersee oder so?
Nee, es ist glaube ich, ich habe ein bisschen versucht es zu recherchieren und es ist angeblich die kroatische Adriaküste.
Okay. Wo man aussieht zwar, wie Baggersee.
Es hat so ein bisschen Baggersee, aber es ist so eine Bucht und da stehen zwei und spielen Frisbee. Und sie spielen aber Frisbee nicht so, wie man es gemeinhin kennt, dass man nämlich eine Frisbee so wirft, dass sie aerodynamisch fliegt, sondern sie werfen sie einfach nur so und die fällt immer ins Wasser. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass es quasi beim Zugucken schon anstrengend ist. Und die beiden machen das aber sehr lange.
Und die haben Spaß.
Und die haben offenbar tatsächlich Spaß, die machen es sehr ausdauernd. Und ich habe dieses Bild genommen. Also ich habe das ganz lange angeguckt und irgendwann habe ich gesehen, hey, das ist die perfekte Metapher für unseren derzeitigen Zustand im Umgang mit dem Internet. Das sind wir. So wie wir mit dem Internet umgehen. Wir haben ein Geschenk bekommen, das ist diese Frisbee, und wir werfen die jetzt wie einen Ball, nämlich so, und denken, das wär's jetzt. Und dann buchen wir Seminare und lassen uns für 2000 Euro erklären, wie Social Media geht. Und eigentlich erklärt mir nur jemand, dass er die Frisbee so wirft. Okay. Und ich finde diese beiden Typen deswegen so interessant, weil die wenigstens anfangen. Mhm. Und ich habe die, nutze die, um das, was ich kulturpragmatisch nenne, also einen kulturpragmatischen Umgang mit dem Neuen zu illustrieren, weil die probieren was aus. Und im Ausprobieren wird man feststellen, irgendwann werden die, wenn die das weitermachen, feststellen, wie sie aerodynamisch werfen. Mhm. Und diese Perspektive ist mir wichtig, dass das ist nämlich Trial and Error, dass ich ausprobiere und immer wieder neu und irgendwann komme ich auf die Idee, ach, wenn ich so werfe, ist super. Und das Tolle ist, dass dieses Bild deswegen funktioniert, weil es eben offenlegt, es gibt nicht den einen richtigen Weg, eine Frisbee-Scheibe zu werfen, sondern du kannst sie auf unterschiedliche Weisen werfen, du kannst sie auch so andrehen und über den Kopf werfen, Hauptsache sie fliegt aerodynamisch. Und diese Offenheit kann man in diesem kleinen Videoschnipsel ganz gut illustrieren. Die kann man eben in diesem TED-Talk sich angucken. Kann man auch Guys Playing Frisbee findet man auch im Netz sozusagen diese kurze Sequenz. Und ich finde, dass die ganz gut illustriert, was ich sozusagen mit dem Pragmatismusprinzip ausdrücken will. Also wer nicht ein ganzes Buch lesen will, kann nur diesen kurzen Sequenz angucken.
Ja, ich glaube auch, wenn man, jetzt habe ich ja das Buch gelesen und den TED-Talk gesehen, ich finde, der ist, das ist eine gute Kondensierung, aber das Buch macht ja trotzdem noch viel Spaß zu lesen, weil du noch viele, ich bin ja so ein Freund von Zitaten, du musst ja lesen wie ein Stier, oder was, oder hast du ein großes Zitatebuch?
Nein, ich habe tatsächlich...
Das sind echt tolle Sachen
drin. Das Buch schreiben ist für mich immer sozusagen ein Ansatz, ich schreibe dann Bücher, wenn ich was verstehen will, so, ja. Und deswegen lese ich dann ganz viel und daraus ergibt sich dann sozusagen, und das hat aber auch mit dieser Referenz- und Mashup-Kultur zu tun, die ich hier in diesem Buch sozusagen gestartet habe, dass ich Sachen zusammenbringe, die mich interessieren, und daraus ergibt sich dann sowas und versuche Sachen zu referenzieren, wo es immer geht. Ja.
Schafft damit was Neues. Ne?
Also
was,
ja, das wäre ne? Das würde sozusagen die These bestätigen, die ich hier drin beschreibe, dass das neue Zusammenstellen von Altem durchaus was Kreatives Neues in sich tragen kann. Das ist der Zauber in dieser Meme-Kultur, die ich gerade beschrieben habe. Aber das ist, glaube ich, auch eine Grundhaltung auf Gesellschaft, auf Kultur grundsätzlich, dass es nichts nichts Statisches ist, sondern Kultur, Sprache, das, was uns umgibt, ist im Fluss, ist in Bewegung. Und die Erkenntnis, die wir heute treffen können darüber, so funktioniert Facebook, die kann morgen schon wieder anders sein. Das liegt an den technologischen Veränderungen bei Facebook. Es liegt aber auch daran, dass Menschen sich verändern. Und dass Menschen dann zum Beispiel sagen, nee, in Facebook poste ich das nicht mehr, sondern das poste ich jetzt woanders. Also eine Entwicklung, die wir gerade sehen, die ich mega spannend finde, ist das, was man so Dark Social nennen kann, also den Rückzug ins Semi-Private. Leute posten eher was in einer WhatsApp-Gruppe, als dass sie es öffentlich auf Twitter posten. Die wird uns in den nächsten Jahren, glaube ich, schon noch sehr nachhaltig beschäftigen, weil das eine nächste Iterationsstufe von der Idee von Social Media ist. Und vielleicht wirst du in 5 Jahren jemanden auf diesem Sofa sitzen haben, der spricht dann über Twitter und Facebook so ein bisschen historisch quasi. So, das war früher mal so. Sofa. Genau, ja, das ist so Social Media History.
Ja. Ja, oder wenn ich jetzt ein Bild finde, ich habe auf TikTok, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, da gibt es ja mittlerweile richtig coole Frisbee-Videos, wo die Leute tatsächlich die Frisbee so entlang so einer Bande schmeißen und so. Ja, ich sage, das ist ja etwas, also eigentlich passt das ja zu dem Bild.
Das stimmt, das ist sozusagen die Weiterentwicklung davon. Ja, das ist ein sehr gutes Bild. Ja, das ist,
Da findet man ja total skurrile Sachen eigentlich. Ne? Du hast ja auch, du schreibst ja auch einen Blog, ne? Mhm. Und du hast ja auch den Truckie des Monats. Mhm. Da habe ich mich ein bisschen drin gestöbert. Ja. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man da so verschiedene Sachen hat. Ich habe immer wieder festgestellt, also alles, oder ich kann viele Sachen, die du schreibst, die du machst, das kreist alles um das Thema, glaube ich, Lernen.
Mhm. Kann das sein? Das ist
Und ich finde, da sind viele, viele gute Ansätze. Und ich finde, man kann als erstes von anderen gut lernen. Ich glaube, das schreibst du ja auch so. Mhm. Ne? Das, oder ich glaube, du zitierst sogar auch Jürgen Klopp, ne?
Wie als Mainzer.
Ja. Genau,
stimmt. Haben natürlich dann eine schöne Beziehung. Und wir haben das ja damals live mitgekriegt, wir haben auch mit Jürgen damals gearbeitet, der das von immer schon so gemacht hat. Der versteht sich auch heute nicht. Und der aber durch dieses Scheitern eigentlich, das Zulassen von Scheitern, wirklich als Form des Lernens. Ne? Wie hast du ihn zitiert?
Es gibt so ein großes Interview. Ich kriege das genaue Zitat nicht mehr hin, aber das war sozusagen vor dem Finale gegen Tottenham, was sie ja dann endlich gewonnen haben, wo es immer diese Geschichte gab, oh, Klopp kann keine Finals gewinnen. Ja. Und ich fand es so beeindruckend, dass er dann davor gesagt hat, wenn der liebe Gott jemanden braucht, so in die Richtung geht es, glaube ich, um zu illustrieren, dass man immer wieder neu ausprobieren muss, dann bin ich das gerne. Ja. Und dann hat er ja dieses Finale dann am Ende, gewinnt das ja und hat dann die Champions League gewonnen. So. Aber also ich finde es irre sympathisch, weil es eben auch offenlegt, dass auch erfolgreiche Geschichten nicht ohne Brüche sind. Dass auch sozusagen große Erfolgsstories immer den Rückschritt haben, immer das Lernen, die auch schmerzhafte Erkenntnis, dass man mit einer Idee scheitern kann. So, dass es immer in Iterationen geht und selbst wenn wir es im Nachhinein uns so erklären, nie die bruchfreie Geschichte ist, die sozusagen einfach nur nach oben geht. Selbst wenn man Raphael Honigstein, eine super Biografie von Jürgen Klopp geschrieben, die ich mit großer Begeisterung gelesen habe, selbst wenn es im Nachhinein sich Sachen dann so fügen und wir im Nachhinein uns Sachen so erklären können, dass sozusagen schon von, als Trainer begonnen hat, sozusagen eigentlich das schon gelegt war, dass er dann irgendwo in Liverpool enden, ja, kann man so sehen, aber es sind immer wieder Brüche und es ist immer eigentlich sozusagen die Fähigkeit, aus dem Scheitern Schlüsse zu ziehen, aus den Fehlern, die man macht, Lehren zu ziehen. Und das ist ein zweites Argument, das ich sozusagen in dem Shruggy-Buch beschreibe, um zu erklären, arbeite ich in einem guten Arbeitszusammenhang. Frag dich, wie es ist, wenn bei dir in der Firma ein Fehler passiert. Wie ist die Haltung in deinem Unternehmen? Geht der Kollege, der den Fehler gemacht hat, verwendet er die Energie darauf, um den Fehler zu vertuschen? Oder ihm womöglich jemand anders in die Schuhe zu schieben? Oder geht er offen damit um und sagt, mir ist dieser Fehler passiert aus den und den Gründen und wir gemeinsam können aus meinem Fehler lernen, dass wir den nicht nochmal machen müssen? Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht 1:1, das ist sozusagen eher eine skalierende, keine On-Off-Unterscheidung. Aber wo befindet sich mein Unternehmen auf so einer Skala? Also arbeite ich eher in einem Unternehmen, wo jemand laut sagen kann, Mist, mir ist dieser Fehler passiert aus den und den Gründen und bitte lasst uns Schlüsse ziehen und für die Zukunft einen Rahmen finden, dass wir das nicht nochmal diesen Fehler machen müssen. Oder arbeite ich auf diesem Regler eher an der Seite, wo Leute sagen, das vertusche ich lieber, nachher merkt jemand, dass ich was falsch gemacht habe.
Ja, ich glaube, das ist auch schwer rauszukriegen. Also ich glaube, wenn du das gut vertuscht kriegst, das ist natürlich nie raus. Aber ich glaube, das ist wieder das, was ich eben auch schon gesagt habe. Das ist auch was man in so einer Organisation lernen muss. Ne? Und ich glaube, so Vertrauen, und das ist ja das Klopp'sche Beispiel auch zu sagen, erst wenn ich das erlebt habe, Oder wir in Mainz, wir haben das ja auch, wir sind drei oder viermal nicht aufgestiegen,
also
das ist
Liverpool
in klein. Und ich werde nie vergessen, wie Jürgen Klopp da einmal gesagt hat, hier, das ist egal, ihr müsst Dauerkarten kaufen, ihr müsst uns supporten, wir brauchen euch. Ja. Und es geht nicht um die Dauerkarte, es geht darum, um das Zeichen für die Jungs. Und ich glaube, das ist das, was man davon wirklich auch lernen kann, ne? Und auch Sachen einfach auszuprobieren. Ich weiß, die erste Videoanalyse für Jürgen Klopp, da saß ein Mitarbeiter von Mainz, der saß bei uns oben im Büro und hat irgendwie auf einer Premiere-Box die ersten Spiele mitgestellt.
Ja.
Wir probieren das einfach mal aus. Ja. Ja? Wir stellen uns mit einem Praktiker und einer Kamera rein und machen so Spielanalyse und bauen nicht das Riesending und gucken mal, was passiert. Das heißt, der hat vor keine Ahnung, 15 Jahren schon eigentlich so die Grundzüge von agilem Arbeiten.
Ja,
du hast es kurz angesprochen, das ist natürlich ein Thema, was bei uns natürlich eine Riesenrolle spielt. Und setzt immer zwei Seiten voraus. Ich habe auf der einen Seite jemanden, der so arbeitet, und auf der anderen habe ich jemanden, der so mitarbeitet. Mhm.
Zwei Fußballreferenzen muss ich dann noch kurz anmerken.
Du merkst ja schon, du fängst ja bei mir auf den Türen ein. Ja.
Das eine ist, dass ich bin Fan des VfL Bochum und der VfL Bochum hat sich, glaube ich, als einer der ersten oder zweiten tatsächlich eine Mission gegeben als Verein. Die lautet, wir sind unbeugsam und da steckt ganz viel davon drin. Bochum ist jetzt nun auch kein mega, im klassischen Sinne mega erfolgreicher Verein, aber trotzdem ein super Verein. Also keine großen Pokale gewonnen. Und da kann man eine ganze Menge, habe ich auch mal drüber gebloggt, sozusagen, was an dieser Geschichte sozusagen zu lernen ist. Und ich nehme den VfL Bochum auch als Beispiel, weil der ganz tolle Journalistenkollege Christoph Biermann ein Buch geschrieben hat, oder mehrere Bücher, Fußballmatrix, über wie im Fußball Daten dafür sorgen, dass das Spiel sich verändert. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil der Fußball eine ganz tolle Metapher für Gesellschaft ist. Weil man da sieht, wie die Möglichkeit der Digitalisierung im Spiel ganz viel verändert. Mhm. Ich habe dafür auch mal den Datenanalysten vom FC Bayern getroffen, die heute ganz anders arbeiten als vor 20 Jahren. Mhm. Und wo Fußball ganz, ganz viel von Schach oder von sozusagen Verschiebefiguren und ganz viel von Datenanalyse in sich trägt, weil die Spieler sehr genau wissen, in welche Felder auf dem Feld sie laufen müssen, von wo aus die Chancen sich erhöhen, Tore zu schießen und so. Und das finde ich total spannend, weil das sich in der Berichterstattung noch gar nicht niederschlägt. In der Berichterstattung gibt es dann eher so, weiß nicht, wie tief du Fußballfan bist, aber so Fragen an Marco Reus, ob das ein Mentalitätsproblem ist, wo ich völlig nachvollziehbarerweise finde, dass er sich aufregt. Weil dieses Sachen mit Mentalität erklären zu wollen, so ein komisches Muster offenlegt. Ich finde es erstaunlich, dass immer noch solche Fragen gestellt werden und dass die Berichterstattung sozusagen, also ich sehe sozusagen einen Bruch zwischen der Berichterstattung und dem, was heute fußballtaktisch eigentlich schon möglich ist. Also wenn eben das Buch von Christoph Biermann dir anschaust, lernt man ganz viel über Datenanalyse. Und das Lustige ist, jetzt bin ich Fußballfan und neige deswegen auch dazu, solche Metaphern zu wählen, aber man ist dann ganz schnell dabei zu erkennen, was das auch für Gesellschaft bedeutet. Also diese Metaphorik vom Fußball auf den gesellschaftlichen Wandel zu übertragen. Mhm.
Ja, ich glaube beim Fußball auch, das ist uns dann erst aufgefallen, als wir im Prinzip mal die Spielanalyse gemacht haben, dass natürlich alle immer auf den Ball gucken. Mhm. Aber damals eigentlich das, was weg vom Ball passiert ist, eigentlich das Relevante ist. Und ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch ein schönes Bild, weil du guckst natürlich immer da, wo es gerade Fug gemacht und tut, aber das Spiel gewinnst du eigentlich in dem Stellungsspiel gegen den Ball. Deswegen, also merkst du schon, also resoniert bei mir.
Aber du bist auch Mainz-Fan.
Ja, klar. Okay. Ich bin nicht jetzt mit Fußball sozialisiert worden, sondern das hat tatsächlich dann jemand wie ein Jürgen Klopp, der völlig fußballaffine. Ja. Du musst dir überlegen, also es gab ja Kaiserslautern, das ist ja nicht weit weg. Es gibt Frankfurt, die Hardcore-Fanfeindschaft mittlerweile dann ist. Das heißt, also es gab ja schon immer Bundesliga-Fußball in der Region, aber die Mainz haben ja jahrzehntelang mit einer Aschenbahn
gespielt.
Ja. Und was Klopp geschafft hat, ist, dass der dem Ganzen so ein Wir-Gefühl gegeben hat. Ne? Und ich glaube, das ist so was, wo die Mainzer heute auch kämpfen, ne? Dass die Leute nicht wegen dem Fußball zum Fußball gehen in Mainz.
Ja.
Ne? Dafür ist die Tradition nicht da, die spielen solide, aber das ist natürlich weg dann.
Ne? Ja.
Und das merken die natürlich auch. Aber ich finde es ein schönes Beispiel, ne? dass jemand das übertragen kann, ne? auf und ich finde auch mal, auf die Arbeitswelt kann man es hervorragend übertragen und vielleicht kann man auch Leuten daran auch erklären, ne? Sagen, hier, wenn jemand so oft scheitert, wo machst du das nicht in deinem Laden und trotzdem schaffst du es irgendwann. Ja. 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 Und ich meine, Jürgen Klopp ist, glaube ich, wirklich gläubig und dann sagt er, das wird schon für irgendwas gut sein.
Ja. Ja.
Das ist schon faszinierend. Fußball ist ein Thema von dir, Musik auch.
Ja,
ich habe Tokotronic zitiert, so, da werde ich hellhörig.
Ich habe das Bloggen angefangen 2006, 2007. Ja. Und da ging es ganz viel um Musik. Das war sozusagen auch die erste Phase. Also nicht nur Musik inhaltlicher Form, ich höre gerne Musik, sondern vor allem auch, weil Musik als sozusagen das erste digitalisierte Kulturgut war. Also diese ganzen Debatten um Napster und so, die waren ja, weil man damals, weiß nicht, 3,5 MB konnte man gerade irgendwie so runterladen über mehrere Stunden. Das war halt dann ein Song, so, und damit konnte man arbeiten. Und mir ging es immer um diese Kombination von Medien und Musik und wie verändert sich eigentlich die Art und Weise, wie wir Medien Musik konsumieren. Und natürlich höre ich gerne Musik, ich gehe gerne auf Konzerte und ich bin großer Tokotronik-Fan auch, ja, das stimmt. Und referenziere es, wo es geht auch und nehme die Bezüge auf, ja.
Genau. Digital ist besser, ne?
Genau.
Die Geschichte, also wie ein MP3-Player, der tatsächlich auch in Europa erfunden ist, oder dieses Format, so eine Branche komplett verändert. Ich glaube, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass alle Leute begriffen haben, dass da auch immer eine Chance drin liegt. Ne? Das wird immer wieder so, ne? Das ist da, wo der Ball ist, das wird verteufelt an der Stelle. Aber im Hintergrund eigentlich zu gucken.
Ja.
Wir haben in unserer Vision stehen, dass wir sagen, ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung das Leben aller Menschen besser macht. Und dann, klar gibt es immer wieder Sachen, wo man auch gut drauf gucken muss. Ja? Und auch ist auch nicht alles super, aber das passt halt. Deswegen war ich auch so begeistert von deinem Buch, weil ich sage, genau das ist das ja. Ich muss halt ein bisschen relaxter damit umgehen und auch zulassen, dass gewisse Sachen halt einfach so sind. Ja? Und ich glaube, überall, wenn ich mich versuche, an dem Alten festzuklammern, dann werde ich natürlich nie die Chance haben, das Neue zu sehen. Ne?
Ich habe meinen Blog-Eintrag geschrieben, in dem ich das auf die Frage runtergedampft habe, wie antwortest du auf die Frage, kann es noch besser werden? Wenn du auf diese Frage, und das noch von mir aus auch eingeklammert, also kann es besser werden? Wenn du auf die Frage antwortest, nö, weil ich habe mein Firmenwagen-Eckbüro, eigentlich geht's nicht noch besser, dann bist du sozusagen eigentlich geimpft gegen innovatives Denken. Ja, also du hast dich sozusagen eingerichtet und verteidigst nur noch den Status quo.
Ja.
Und ich glaube, dass wir, wenn wir es jetzt sozusagen uns erlauben, das mal auf eine Gesellschaft hochzuziehen, wir sehr stark in diesem Verteidigen sind. Dass wir sehr viele Menschen haben, die der Meinung sind, ist doch super. Also es kann jetzt eigentlich nur noch schlechter werden. Und agile, bewegliche und irgendwie zukunftsgerichtete Gesellschaften haben die Antwort auf diese Frage, ja, es kann besser werden. Mhm. Also das ist sozusagen, wenn man eine Wirtschaftswundergeschichte erzählt, dann basiert sie auf dem Glauben, dass durch mein Zutun Zukunft besser werden kann. Das ist die Idee von wirtschaftlichem, überhaupt von Aufstieg. Und wir erleben gerade in Deutschland, aber auch weltweit, dass wir so einen Nostalgieboom haben, wo ich habe so eine Erhebung gelesen aus Amerika, wo die Menschen nicht daran glauben, dass es ihren Kindern irgendwann mal besser geht. Und das transportiert sich als Haltung. Und das halte ich für gefährlich, weil die Idee ist, dass wir schon Sachen besser machen können. Dass es schon Fortschritt geben kann. Auch bei Sachen, die wir heute komisch finden. Und wir haben die Digitalisierung, ist ja relativ frisch. Und dass wir die sozusagen auch lernen müssen, damit umgehen müssen, kann man zum Beispiel vergleichen mit, als das Automobil erfunden wurde, hat es eine ganze Weile gedauert, bis man eine Gurtpflicht oder überhaupt eine Form von Anschnallgurt im Auto hatte. Wir brauchen auch Regeln, die dann sozusagen das anpassen. Und das Interessante ist, diese Leute, die das erfinden werden, die leben heute schon. Ja. Wir müssen sie nur in die Lage versetzen, dass sie diese Regeln oder das, was uns das Leben dann nachher besser macht, dass sie das auch erfinden können. Und dass wir nicht ständig sagen, ja, damals, als es noch kein Internet gab, da war die Welt noch super. Das ist, glaube ich, totales Gift, um neue Ideen zu entwickeln.
Ich glaube, für mich hat das viel mit Neugier zu tun. Also ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Ich mache sowas hier eigentlich nur, weil ich total neugierig bin. Und ich glaube, wenn man das nicht erhält, ja, dann ist das natürlich klar. Ich meine, ich muss deswegen so lachen, weil du hast auch zu den Scootern was geschrieben.
Ja.
Ne? Und ich finde, das ist genau so ein... Ich war jetzt irgendwann das South by Southwest in Austin irgendwie und da hatten alle diese Scooter, die flogen irgendwie rum.
Ja.
Und natürlich ist das ist ein bisschen Guerilla-mäßig. Aber wenn ich diesen Aufschrei schon wieder höre und diese roten Zonen, die es jetzt bei uns in Mainz gibt, dann fand ich, das ist, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, diese Analogie, dass die Leute mal gesagt haben, okay, schnelles Fahren in den Zügen. Ne?
Genau, das macht die Leute.
Genau, das ist,
natürlich. Wir sind halt sehr stark von dem geprägt, was ich gerade schon mal gesagt habe, dass wir das, was wir für normal halten, denken wir, oder womit wir aufgewachsen sind, das halten wir für normal. Und wir denken, das muss schon immer so gewesen sein. Ja. Das war aber nicht so, das ist eine Konstruktion. Und es gibt eben dieses Bild, dass angeblich, als die Eisenbahn erfunden wurde, es Menschen gab, die der Meinung waren, dass es das menschliche Gehirn Gehirn schrumpfen lässt, wenn man sich zu schnell bewegt. Also schneller als auf einem Pferderücken und deswegen sei die Eisenbahn Gift.
Ja, ich glaube, da ist was dran.
Aber das Spannende ist, es kann ja tatsächlich sein, aber dann sind wir so dumm, dass wir es nicht mehr merken. Oder es ist tatsächlich einfach ein Reflex, den man auch nicht ganz ausschalten kann. Klar, also wir haben diese Reflexe ja auch aus Gründen, aber wenn ich feststelle, dass das schon immer so war, dann kann ich mich so ein bisschen davon befreien und sagen, naja, dann lass uns doch versuchen, Zukunft zu gestalten, dass Werte, die mir wichtig sind, sich auch weiter transportieren und nicht einfach nur auf die nächste Generation schimpfen und sagen, die hängen ja eh nur am Handy rum. Das ist mir irgendwie zu einfach.
Da fällt mir ein tolles, da habe ich mal einen Vortrag gesehen, und da gab es ein Bild, das muss ich nochmal raus, und das fand ich total klasse. Die Kids irgendwo oder irgendwie Leute mit ihrem Handy an der Bushaltestelle, kennst du das, Bushaltestelle stehen? Und dann gibt es einen
Cut. Ein Gegenschnitt, wo alle Zeitungen lesen.
Genau. Ja. Ja, das ist, keine Ahnung, 100 Jahre her. Und ich finde, das ist so schön. Und das ist, wenn man dann, und es gibt genug Leute, die da nicht drüber lachen können, glaube ich. So. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Ich möchte mit dir noch über eine Sache reden, die du auch anführst, weil ich das total spannend finde, auch in einem Kontext, Moonshots. Weil das ist, glaube ich, genau so ein Ding. Ne? Also wie kommen wir, also Moonshots im Sinne von, ich glaube, basierend, das ist, also basiert, glaube ich, auf der Kennedy-Geschichte.
Genau,
also, ne? Aber es gibt halt viele Leute, die heute über Moonshots reden, wenn sie meinen, okay, stellt euch mal vor, wo wollen wir denn hin? Ne? Und die Leute mit einer Vision und einer Motivation auszustatten. Hast du auch was zugeschrieben? Vielleicht kannst du dazu drei Sätze sagen.
Ja, der Impuls war, dass ich mir überlegt habe, also John F. Kennedy hat diese berühmte Moon Speech, nennt man diese Rede gehalten, Anfang der 1960er Jahre in Texas, glaube ich. Die ist wirklich beeindruckend, weil sie eine Zukunftsvision skizziert. Klar, junger Präsident, Aufbruchstimmung und so weiter. Und er skizziert eine Zukunftsvision, die jetzt in dem konkreten Fall ist, er möchte sozusagen innerhalb des nächsten Jahrzehnts auf den Mond fliegen. Also die Amerikaner sollen auf den Mond fliegen. Und er motiviert damit eine Generation. Das Spannende ist, dass ich danach gelesen habe, dass bei der tatsächlichen Mondmission in der Bodenstation in Houston das Durchschnittsalter 26 Jahre alt war. Das heißt, die Leute waren im Durchschnitt, als sie diese Rede gehalten haben, das war 7 Jahre davor, als er diese Rede gehalten hat, waren die Leute 19, 20, haben also gehört, was der gesagt hat und haben sich dann sozusagen das als Motivation genommen, um in diese Richtung sich zu entwickeln. Und ich finde diese Idee spannend, dass eine Gesellschaft sich schon auch über diese Moonshots oder über diese große Vision definieren kann. Und man könnte, das habe ich auch mal geschrieben, ja, hätte auch vor 5 Jahren schon sagen können, die große Herausforderung dieser Generation ist, wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff? Und man könnte sich als Politiker oder Politikerin hinstellen und sagen, ich möchte gerne, dass wir das schaffen. Und ich möchte diese Zukunft, diesen Moonshot sozusagen hinkriegen. Ja. Und das gilt aber heute dann sofort als abgehoben, naiv, geht doch nicht, die Zwänge und wer denkt denn, also sozusagen das Operative und das geht doch alles nicht. Also diese Begeisterung dafür, ein Ziel vorzugeben und dafür zu kämpfen, das zu erreichen, diese gesellschaftliche Zukunftsfreude, so, die scheint mir in einer immer nostalgischer werdenden Gesellschaft verloren gegangen zu sein. Und deswegen habe ich dieses Beispiel in dem Buch genommen, eben an der Kennedy-Rede, eine Idee von einer besseren Zukunft zu entwickeln. Also die Variante, dass durch mein eigenes Zutun Gesellschaft und das Leben besser werden kann. Das ist die Haltung, die in diesem Buch am Ende definitorisch ist, nicht die Haltung der Pessimisten oder der Optimisten einzunehmen, die im Kern ja beide sagen, Zukunft ist vorherbestimmt. Egal, ob du dich jetzt engagierst oder nicht, wir werden eh alle dümmer. Oder egal, ob du dafür oder dagegen bist, es wird eh alles super. Nein, es liegt an uns, ob wir uns beteiligen und wie wir uns beteiligen. Und dadurch ergeben sich auch gesellschaftliche Zusammenhänge. Also wir können dazu beitragen, dass es besser werden kann. Und das ist eigentlich der Impuls, den ich mit diesem Buch geben will, dass wir wieder dahin kommen, dass wir uns sozusagen nicht die Ausreden von beiden Seiten einreden lassen, dass es gar keine Rolle spielt, was du tust. Also das ist eh alles zu kompliziert für dich, musst dich nicht mit beschäftigen, ist so komplex, geht eh alles den Bach runter. Wenn ich in dem Punkt bin und sage, ich werde eh überall betrogen und alles ist böse, dann bin ich eigentlich für einen demokratischen Diskurs nicht mehr empfänglich, weil Demokratie bedeutet, wir können etwas ändern. So, das ist dann wieder die Variante, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, kritischer Rationalismus, Karl Popper, davon etwas abzudaten oder neu zu machen und neu zu denken und zu sagen, es lohnt sich, sich zu engagieren.
Was du hast irgendwie, ich glaube, in einem TED-Talk auch irgendwie noch so ein paar, so gerade 5 Sachen. Also es lohnt sich zu engagieren, Ja, bin ich komplett dabei. Sag uns was. Was sollen wir tun?
Also was wir tun sollen. Ich habe den TED-Talk beende ich immer mit einem Quote von William James, der den, das ist sozusagen der, wenn Karl Popper ist, der eine Opa des Schwaggy und der andere Opa ist William James, der Begründer des philosophischen Pragmatismus. Das ist eine US-amerikanische Denkschule.
Ja,
das war ein lustiger Nerd im 19. Jahrhundert in Harvard. Ja. Und dessen Impuls ist, dass er sagt, tue jeden Tag zwei Dinge, die du hast. Das ist sein Ratschlag, um was Neues zu lernen. Also sich mit etwas zu konfrontieren, um das Wort einmal zu sagen, aus seiner Komfortzone rauszugehen, zwei Dinge zu tun, die man hasst. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten, ohne jetzt konkret zu sagen, was man sozusagen tun soll, aber sich damit zu konfrontieren. Und das ist die Idee von dieser Schwaggy-Haltung, ist zu sagen, was wäre eigentlich, wenn das Gegenteil richtig wäre? Was wäre eigentlich bei einer Sache, wo ich mir total sicher bin, die andere Position? Mhm. Kenne ich die eigentlich? Wir haben mal bei der SZ so ein Spiel gemacht für Diskussionskultur. Man nennt es den ideologischen Turing-Test. Wir sind beide bei einem Thema sehr hart und haben eine sehr eindeutige Meinung. Keine Ahnung, Atomkraft, du bist total dafür, ich bin total dagegen. Und wenn wir jetzt miteinander diskutieren, geht es klassischerweise so, dass man uns so in einen Raum sperrt und dann streiten wir uns. Und bei diesem ideologischen Turing-Test, ist von einem amerikanischen Ökonomen erfunden und geht auf die Idee von Alan Turing zurück, also kann eine Maschine einen Menschen imitieren, geht es darum, ob du meine Meinung imitieren kannst und nicht deine. Also kann ich, bevor wir anfangen zu streiten, die Argumente der Gegenseite nennen. Und das ist total interessant, weil bei den Sachen, die uns wirklich nahe gehen, Klima, gleichgeschlechtliche Ehe, also wo es sozusagen auch eher fast schon ideologische Gräben gibt, können die meisten Leute das nicht. Und ich habe es an mir selber festgestellt. Also ich bin sehr für Ehe für alle, halte ich für ein Gebot der Stunde, finde ich richtig. Ich habe die Argumente derjenigen, die im Bundestag gegen die Ehe für alle gestimmt haben, habe ich nicht zusammenzählen können, weil ich mich in die Position begeben habe, zu sagen, die sind einfach doof. Mhm. Die haben nicht meine Meinung, also müssen sie doof sein. Mhm. Und diesen Reflex kennt jeder ja, dass man sagt, so ist nicht meine Meinung, natürlich ist der andere doof. Das ist mir aber zu leicht. Also damit verfahren wir uns in der Gesellschaft. Die Idee in diesem Land ist, oder die Idee von einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, ich muss die Argumente nicht annehmen, aber ich muss sie zumindest kennen. Weil sonst brauche ich ja gar nicht zu diskutieren. Sonst wiederholen wir nur unsere Argumente. Das sind so TV-Talkshows im Fernsehen, wo Leute einfach immer nur sagen, ich habe übrigens recht. Und dann sagt der andere, ich auch. So, und dann streiten sie. Und wer das eloquent macht, kriegt dann nachher mehr Applaus. Aber das ist ja keine Kompromissfindung, ist kein Wettstreit von Ideen, ist kein gemeinsames Problem lösen, sondern einfach nur sagen, ich habe recht. Und das ist mir zu wenig. Und deswegen mit William James, tu zwei Dinge, die du hast jeden Tag.
Aber jetzt mal ein kurzer Einwurf, vielleicht wäre das ein schönes TV-Format, dass man mal irgendwie Politiker einlädt und sagt, so, du übernimmst jetzt mal.
Ja, ich habe das dann tatsächlich mal in meinem Newsletter auch vorgeschlagen, dass man das, könnte man ja tatsächlich nur in einem der immer gleichen Formate mal am Anfang machen, dass man sagt, so, bevor wir anfangen, muss man diese Argumente den Perspektivwechsel eingehen. Wir haben das dann auch mal bei der SZ mit Politikern oder mit das war ein Nachwuchspolitiker im Landtagswahlkampf in Bayern probiert. Da passiert natürlich was, die sind extrem gut geschult, dass sie dann rhetorisch das umdrehen. Und sozusagen, also wenn sie wirklich wollen, dass sich in diesem Land nichts ändert, dann wählen sie so. Da muss man da ein bisschen aufpassen, aber für sozusagen private Auseinandersetzungen oder für das Miteinander streiten in der Familie, halte ich das für einen sehr bedeutsamen Ansatz. Nicht, weil man damit dem anderen Recht gibt. Nicht, weil man sagt, der darf das sozusagen oder der hat die Berechtigung, das dann auch öffentlich zu sagen oder so, sondern um zu verstehen, was denjenigen treibt. Was ist der Impuls, warum derjenige eben eine andere Meinung hat. Das geht auch in Unternehmen, jeder hat so eine doofe Abteilung, die er nicht mag in größeren Unternehmen. Auch die haben ja einen Impuls. Und der leichteste Trick ist immer, dem anderen zu unterstellen, dass seine Intentionen nicht redlich sind. Der andere will immer was Schlechtes. So, da gibt es einen ganz, ganz tollen Podcast, How to Disagree Better, heißt der von einem Amerikaner, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht einfällt. Schicke ich euch für eure Shownotes. Indem er genau das beschreibt, dass diese Intention, dass wir uns total leicht tun zu sagen, ja, der andere will ja was ganz anderes. Und ganz oft will der andere aber das Gleiche, er wählt halt nur einen komplett anderen Weg. Und ich hoffe, dass wir da besser werden, zu streiten. Das wäre so ein Ziel, das ich glaube, dass man angehen sollte.
Ich finde aber, das hat auch viel mit, also ich nenne es mal so ein bisschen so Empathietraining zu tun. Nein, weil es
ganz genau guter Punkt,
ist,
ja.
Weil ich einfach in dem Moment, wenn ich die Haltung des anderen übernehme und dann überlege, wie kann ich ihm an der Stelle helfen. Ja. Ja. Also wir setzen das tatsächlich so ein. Also gerade wenn man mal, oft hat ein Kunde einen guten Grund, warum er vielleicht am Telefon motzt.
Ja.
So.
Ja.
Dann sage ich auch mal, stellt euch mal vor, ihr seid in eine Situation. Ja. Was hattet ihr für gute Gründe, sauber zu sein? Und wie könnt ihr denn jetzt helfen? Dass das, da habe ich bei LinkedIn mal was zugeschrieben.
Unbedingt, weil der Begriff Empathie super wichtig ist. Nur als kurze Fußnote für die Shownotes. Richard Gutjahr hat einen super Vortrag über digitale Empathie gehalten, den man sich unbedingt mal angucken muss. Das ist wahnsinnig gut.
So, jetzt tue ich was ich hasse. Ja.
Ich breche
dieses Gespräch ab.
Ist schon mal eins. Eine Sache, sehr gut.
Also ich bin, frühes Aufstehen finde ich, ist jetzt für mich kein Problem. Das haben wir zwar heute auch gemacht, aber nee, ich breche jetzt hier ab. Wir haben fast eine Stunde gequatscht. Es war fantastisch, wir könnten noch weiter mit dir quatschen. Großartig, wir haben ein paar Forstritt durch dein Oeuvre hier. Nein, kann ich wirklich nur empfehlen. Dirk von Gehlen, das Pragmatismus-Prinzip mit Shruggy.
Mit Shruggy vorne drauf.
Genau, mit Shruggy vorne drauf. Alles in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, lest seinen Blog, lest die SZ, lest seine Bücher, Anna an der Tat. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja, mir auch. Vielen
herzlichen Dank. Wie man merkt, also bleibt uns gewogen. Bis demnächst auf dem digitalen Sofa.